SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Die 8 Koffer mit geschmuggelten Elfenbein in Zürich sollten nach Peking auf einer neuen Schmuggelroute. Das Forschungsinstitut BAK Basel stellt bei den Löhnen fest.
Wir haben festgestellt, dass gerade in den letzten Jahren die Ungleichheit eher ab als zugenommen hat.
Mit der Studie konfrontieren wir den Gewerkschafter.
Ja, im ersten Moment stutzt man, wenn man solche Resultate hört, weil sie entsprechen nicht unbedingt unserer Wahrnehmung von der Realität.
Das Interview im Rendezvous. Selbstgemacht heißt für die Star-Architektin am liebsten ein Haus umgebaut.
Ich arbeite wahnsinnig gerne mit bestehenden Gebäuden. Man hat einfach schon mal etwas zum Anfangen. Man steht nicht vor einem weißen Blatt, sondern man hat ganz konkret etwas zum Herumnagen.
Über den kreativen Prozess in Christine Binswangers Kopf mehr um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Der Fund freut die Zellner am Flughafen Zürich-Kloten. 8 Koffer voller verbotener Schmuggelware, von Elefantenstoßzähnen bis zu Löwenkrallen. Der Wert 400'000 Franken. Was weniger Grund zur Freude gibt, der Fund zeigt, wie viel gewildert wird und an den Behörden unerkannt vorbeigeschleust wird. Fanny Kerstein berichtet von der Medienorientierung am Flughafen.
8 kleine Koffer aus Dar es Salaam, Tansania, zog die Kantonspolizei bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen aus dem Verkehr. Routinemäßig kontrolliert die Polizei Gepäck aus sogenannt unsicheren Abgangsdestinationen. Auf dem Röntgenbild hätten die Polizisten verdächtige Gegenstände bemerkt und den Zoll alarmiert, erzählt Hans Wittmer, Zollstellenleiter in Zürich. Was dann zum Vorschein kam, habe er so noch nie gesehen.
Wir haben 34 Stoßzähne gezählt, mal 2, also das heißt 34 Elefanten, 68 Stoßzähne. Und dann gab es sehr viele Einzelstücke, zersägte Stoßzähne, damit sie im Koffer Platz haben.
Im Ganzen hätten 40 bis 50 Elefanten ihr Leben dafür lassen müssen. Außer dem Elfenbein fanden die Zöllner auch noch Löwenzähne und Krallen im Gepäck. Die 8 Koffer gehörten 3 Männern aus China, die bereits am Gate für ihren Weiterflug nach Peking anstanden.
Wir haben festgestellt, dass es mit großer Sicherheit um Kuriere handelt, die einfach diese Koffer übernommen haben, als Dank dann ein Business-Class-Ticket erhalten haben und vielleicht auch noch eine Bezahlung.
Auch nach stundenlangen Einvernahmen hätten die Männer nichts über die Hintermänner verraten. Provisorisch wurden sie mit einer Pro-Kopf-Buße von 100'000 Franken belegt und der Zoll informierte die chinesischen Behörden. Danach durften sie nach China weiterreisen. Die Chancen, dass sie bestraft würden, stünden jedoch gut, sagt Matthias Lötscher, zuständig beim Bund für den Artenschutz.
Die Zusammenarbeit mit China im Bereich des illegalen Handels von Tieren und Pflanzen ist gut. Also dort wird auch bestraft, viel strenger zum Teil als hier.
Schwieriger wäre es sein, an die Hintermänner zu gelangen. Die Ermittlungen würden nun in China weitergeführt. Bis jetzt war die Schweiz nicht im Fokus als Drehscheibe für den illegalen Elfenbeinhandel. Matthias Lötscher geht davon aus, dass dies auch in Zukunft nicht der Fall sein wird.
Wir haben bisher nie so etwas im Transit festgestellt, obwohl sehr viel kontrolliert wird. Deswegen gehen wir davon aus, dass es eine neue Route ist, die ausprobiert werden sollte.
Trotzdem sollen die Kontrollen verstärkt werden. 2 Hunde, die speziell im Erschnüffeln von Elfenbein ausgebildet wurden, werden demnächst beim Zoll am Flughafen eingesetzt. Damit, sagt Matthias Lötscher, sei es aber längst nicht getan. Illegaler Handel ist nebst Drogen und Waffen der 3. lukrativste Zweig in der organisierten Kriminalität. Um diesem Handel den Riegel zu schieben, müsse die internationale Zusammenarbeit weiter verstärkt werden.
Fanny Kerstein. Zu den weiteren Nachrichten in der Übersicht bitte Fabian Schlurp.
Die Unterschiede zwischen den hohen und tiefen Einkommen in der Schweiz sind in den letzten Jahren kleiner geworden. Das zeigt der Verteilungsmonitor des Forschungsunternehmens BAK Basel, der die Löhne der Jahre 2007 und 2012 vergleicht. Demnach seien die höchsten Einkommen weniger angestiegen und die tiefsten besser geworden. In absoluten Zahlen verdiente der Durchschnittsschweizer und die Durchschnittsschweizerin 2012 rund 58'800 Franken. Mehr Lohn fürs kommende Jahr fordert der Arbeitnehmerverband Angestellte Schweiz für seine 2 Hauptbranchen. So sollen die Angestellten in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie bis zu 0,5% mehr verdienen. Für die Chemie- und Pharmabranche fordert der Verband eine Lohnerhöhung von bis zu 1,2%. Die Zahl der Übernachtungen in Schweizer Hotels ist im ersten Halbjahr leicht zurückgegangen auf insgesamt 17 Millionen. Das sind rund 100.000 Übernachtungen weniger als im ersten Halbjahr 2014, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Abgenommen hat demnach die Nachfrage von Gästen aus dem Ausland, vor allem aus Russland und Deutschland. Der Schweiz drohe eine Immobilienblase. Davor warnt die Grossbank UBS. Der entsprechende Index sei im zweiten Quartal so stark gestiegen wie seit 2012 nicht mehr und liege nun im Risikobereich. Die Preise für Häuser seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2% gestiegen, so die UBS, und Private hätten mehr Hypotheken aufgenommen. Das sei problematisch, da die Wirtschaft schrumpfe und die Konsumentenpreise fielen. Trotz internationaler Proteste ist in Pakistan ein verurteilter Mörder gehängt worden, 11 Jahre nachdem ein Gericht die Todesstrafe gegen ihn verhängt hatte. Zum Zeitpunkt der Verurteilung war der Mann erst 14 Jahre alt, wie seine Familie erklärte. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte die Hinrichtung als illegal. Der Verurteilte habe damals erst nach tagelanger Folter ein Geständnis abgelegt. Der junge Mann war 2004 schuldig gesprochen worden, ein Kind ermordet zu haben. Seine Hinrichtung wurde aufgrund der Proteste mehrfach verschoben. Bei Andea im Kanton Graubünden ist ein Rekrut ums Leben gekommen. Er verunfallte gestern auf einem Motorrad, als er auf dem Weg von Monte Ceneri im Tessin ins bündnerische Cazis war. Das teilt die Militärjustiz mit. Sie werde den Fall untersuchen, genaueres sei noch nicht bekannt. Mia und Noah waren auch 2014 die beliebtesten Vornamen in der Deutschschweiz. Das meldet das Bundesamt für Statistik. Mia führt die Liste bereits seit 2011 an. Noah belegte seit 2010 auch bereits viermal den Spitzenplatz. In der Romandie hießen 2014 die meisten neugeborenen Mädchen einmal mehr Emma, die meisten Knaben Gabriel. Und in der italienischsprachigen Schweiz waren Giulia und Leonardo die beliebtesten Vornamen. Das Wetter: heute Nachmittag ist es wechselnd bewölkt. Da und dort gibt es Regenschauer und Gewitter. Morgen wird es ziemlich sonnig und am Nachmittag 28 bis 32 Grad heiß.
Denen, die haben, wird noch mehr gegeben, denen, die wenig haben, wird noch das Wenige genommen, so die Wahrnehmung bis heute. Hier die Großverdiener, da die Working Poor. Doch jetzt soll alles anders sein, sprich, die Löhne gleichen sich in der Schweiz an. Das zumindest sagt die private Forschungsinstitution BAG Basel. Ihre Studie wurde von den Arbeitgebern der Stadt Basel mitfinanziert. Bevor wir den Gewerkschafter mit den erstaunlichen Aussagen konfrontieren, liefert uns Massimo Agostinis die Fakten.
Die Ökonomen der BAG Basel haben festgestellt, dass die Zahl der Angestellten am untersten Ende und die Zahl der Schwer- und Superreichen am obersten Ende der Lohnskala abgenommen haben. Deshalb ist für die BAG Basel die Lohnungleichheit im untersuchten Zeitraum zwischen 2007 und 2012 leicht gesunken. Grund für die Abnahme der Zahl der Schlechtverdienenden: zum einen ist da der flexible Schweizer Arbeitsmarkt. Angestellte können zwar schnell entlassen werden, werden im Vergleich zu anderen Ländern aber viel schneller wieder eingestellt. Das führt dazu, dass die tieferen Arbeitslosengelder die Statistik nicht nach unten ziehen. Zum anderen, das permanente Engagement der Linken und Gewerkschaften für höhere Löhne bei den Schlechtverdienenden. Entgegen der Meinung vieler Ökonomen hat das auch nicht dazu geführt, dass diese Leute wegen zu hoher Löhne für einfache Arbeiten keine Stelle finden. Bis jetzt zumindest. Weniger stark zugenommen hat in der Schweiz auch das Einkommen der Schwer- und Superreichen. Martin Eichler, Chefökonom der BAG Basel:
Sie haben zugenommen, aber der Zuwachs war kleiner. Allerdings, dies hängt sehr stark mit der Entwicklung der Finanzmärkte zusammen, die ja in den vergangenen Jahren eine außerordentlich schwierige Phase durchgemacht haben. Und das schlägt sich dort eben nieder.
Das heißt, sobald die Zinsen wieder steigen, steigt auch das Einkommen der Reichen und Superreichen wieder stärker, da der Hauptteil ihres Einkommens nicht aus Lohnarbeit besteht. Im internationalen Vergleich liegt die Schweiz punkto Lohnungleichheit im Mittelfeld.
Es gibt Länder, die noch gleicher sind, zum Beispiel in Skandinavien. Es gibt aber auch viele Länder, die noch deutlich ungleicher sind. Nicht nur die Angelsachsen, von denen das auch bekannt ist, sondern auch in Europa.
Die Verteilung der Löhne ist laut Martin Eichler häufig ein politisch-gesellschaftlicher Entscheid. In Skandinavien beispielsweise sind auch sehr gut Verdienende bereit, hohe Sozialabgaben zu entrichten, die Schwachverdienenden zugutekommen. In angelsächsischen Ländern ist das viel weniger der Fall. Die Lohnungleichheit ist dort deshalb größer. Auch in der Schweiz besteht der Eindruck, dass sich die Lohnschere ständig weiter öffnet. Laut BAK Basel hat dies damit zu tun, dass Medien und Politiker jeweils jene statistischen Zahlen verwenden, die ihnen passen. Betrachte man die gesamte Lohnstruktur, könne ein Aufgehen der Lohnschere nicht festgestellt werden. Untersucht hat die BAK Basel den Zeitraum 2007 bis 2012. Ein Vergleich weiter zurück in die Vergangenheit war wegen des schlechten statistischen Zahlenmaterials nicht möglich.
Massimo Agostinis. Die Schere zwischen den höchsten und den tiefsten Einkommen öffnet sich, die Unterschiede zwischen Reich und Arm werden größer. Das hörten wir auch immer wieder von den Gewerkschaften. Ich fragte Gabriel Fischer, den Leiter Wirtschaftspolitik von Travail Suisse. Das BAK kommt jetzt mit der gegenteiligen Aussage, nämlich die Löhne entwickelten sich zueinander hin. Haben Sie die Resultate im ersten Moment erstaunt?
Ja, im ersten Moment stutzt man, wenn man solche Resultate hört, weil sie entsprechen nicht unbedingt unsere Wahrnehmung von der Realität.
Kann man denn sagen, haben die Gewerkschaften auf Vorrat gejammert?
Nein, ich denke nicht. Ich glaube, man muss dann schon ein bisschen auch in die Details gehen und dann sieht man, dass hier ein Zeitraum von 2007 bis 2012 untersucht wurde. Und da gibt es zwei Einflussfaktoren, die dieses Ergebnis sicherlich mitgeprägt haben. Einerseits ist es so, dass in diesem Zeitraum gewerkschaftliche Erfolge auch vorzuweisen sind. Also im Bereich der Mindestlöhne hat man da doch gewisse Schritte machen können. Ich erinnere zum Beispiel, dass in diesem Zeitraum der 13. Monatslohn im Gasgewerbe eingeführt wurde. Und auch im Detailhandel sind bei den tiefsten Löhnen eine gewisse Entwicklung konnte gemacht werden. Auf der anderen Seite, es war 2008 der Beginn der Finanzkrise. Man hat im Herbst 2008 die UBS mit fast 60 Milliarden öffentlichen Geldern retten müssen vor dem Kollaps. Und die Finanzkrise und die Wirtschaftskrise, die sich dann angeschlossen hat, die hat natürlich bei den höchsten Einkommen, bei den Boni, bei den Sonderzahlungen gewisse Spuren hinterlassen. Und ich glaube, dieses Ergebnis lässt sich ein bisschen damit erklären.
Also was Sie eigentlich sagen ist, man kann jetzt nicht sagen, dass sich die Lohnschere nicht mehr weiter öffnet, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das stimmt vielleicht auf diesen ganz kurz untersuchten Zeitraum, aber im Bereich der Lohnschere empfiehlt es sich schon ein bisschen länger hinzuschauen. Und wir sagen, die Lohnschere hat sich einerseits zum Ende der 90er Jahre sehr stark geöffnet und dann vor allem auch im Zeitraum 2002 bis 2007. Und wenn man dann eine Untersuchung macht, die genau ab 2007 beginnt, dann ist das ja schon fast ein bisschen tendenziös.
Was die BAK Basel präsentiert, ist eine Schätzung. Es lässt sich offenbar nicht quantifizieren, wie viele Wenigverdienende besser verdienen und wie viele Reiche weniger gut. Was die Studie aber sagt, ist, die Schweiz sei bei der Lohnungleichheit international im Mittelfeld aus dem Grund, weil der Markt frei sei, also weil Arbeitgeber Angestellte in der Krise schnell entlassen können und wenn es wieder besser läuft, die auch wieder schnell anstellen können.
Ja, das ist das klassische Argument, der Vorteil des liberalen Arbeitsmarktes in der Schweiz. Er hat seine Berechtigung, dieses Argument, bis zu einem gewissen Grad. Aber man muss sich natürlich auch immer vor Augen halten, was das für die direkt Betroffenen bedeutet. Ich meine, wir sind jetzt wieder in einer Zeit, wo die Arbeitslosigkeit beginnt anzusteigen und das ist für die direkt Betroffenen nie eine lustige Sache.
Welche Schlüsse ziehen Sie denn aus dieser BAK-Studie?
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, möchten Sie die ja noch ein bisschen ausbauen. Und wenn man dann vielleicht auch einmal den Zeitraum von 2002 bis 2012 untersucht, ich denke, dann sieht das Ergebnis schon wieder ein bisschen anders aus.
Sagt Gabriel Fischer, Leiter Wirtschaftspolitik von Travail Suisse im Rendezvous. Und diese Themen erwarten Sie noch bis um eins. Der Bundesrat als unser Ernährungsberater. Wir sollen nicht zu süß essen und nicht zu salzig. Darum gilt Entsalzung in Etappen.
Das ist deutlich anders, wenn man diesen Salzgehalt in zu großen Schritten senkt. Bei Brot, Käse oder Wurstwaren würde man das stark merken.
Die Lebensmittelindustrie ist also gefordert. Ein Sondertribunal in Kosovo soll Kriegsverbrechen an Serben untersuchen. Zustande kommt es nur wegen Druck aus Brüssel. WikiLeaks-Gründer Julian Assange riecht schon fast die Freiheit. Doch so leicht lässt sich die schwedische Generalstaatsanwältin nicht abschütteln. Wenn einem Rugbyspieler zugerufen wird, geh zurück in den Zoo, dann sind wir in Australien. Zuerst aber in die Schweiz zum Thema gleiche oder ungleiche Einkommen. Und natürlich nicht gleich oder ungleich Einkommen, sondern süß oder salzig essen. Weniger Zucker im Müsli oder im Joghurt, das will der Bund. Am Nachmittag unterzeichnet Gesundheitsminister Alain Berset deshalb eine Absichtserklärung mit Vertretern der Nahrungsmittelindustrie und der Großverteiler. Wir essen aber nicht nur zu viel Zucker, sondern auch zu viel Salz. Dazu gibt es schon länger eine Strategie des Bundes. Ob sie erfolgreich ist und ob Nahrungsmittel in Schweizer Läden tatsächlich weniger salzig geworden sind, Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt ist dieser Frage nachgegangen.
Hoher Blutdruck, einer der wesentlichen Gründe für Herz-Kreislauf-Krankheiten, hat oft mit zu salzigem Essen zu tun. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt deshalb, den Pro-Kopf-Konsum von Salz auf 5 Gramm pro Tag zu senken. In der Schweiz ist man davon immer noch weit entfernt. Mit durchschnittlich 9 Gramm pro Tag und Kopf erreicht man hierzulande beinahe den doppelten Wert. Der Bund hat deshalb vor 2 Jahren eine Strategie Salz verabschiedet. Ziel bis Ende des nächsten Jahres, den Salzkonsum erstmal auf 8 Gramm pro Kopf und Tag zu drücken. Zur Halbzeit der Strategie sagt Michael Beer, Leiter der Abteilung Lebensmittel und Ernährung im Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen.
Es ist schwierig, sämtliche Ziele zu erreichen, die wir gesetzt haben. Ob wir dann Ende 16 genau bei 8 Gramm sind, können wir noch nicht sagen, aber es geht in die richtige Richtung.
Der Bund setzt dabei auf Freiwilligkeit. In Gesprächen sollen Lebensmittelproduzenten, Detailhandel und Gastronomie überzeugt werden, Nahrungsmittel weniger zu salzen. Abteilungsleiter Beer stellt fest:
Es geht eigentlich nur wirklich gut, wenn die gesamte Lebensmittelwirtschaft mitmacht. Dort haben wir noch Handlungsbedarf.
Immerhin, die Nahrungsmittelindustrie zeigt sich kooperativ. Urs Reinhardt, Co-Geschäftsführer der Föderation der Schweizerischen Nahrungsmittelindustrien FIAL.
Die Betriebe sind selber daran interessiert, diesen Salzgehalt zu senken. Es wurden im 10-Jahres-Vergleich die Salzgehalte bei verschiedenen Produkten um bis zu 20% gesenkt, ohne dabei die sensorischen Eigenschaften des Produkts zu stark zu verändern.
Denn das sei eine der Herausforderungen, erklärt Reinhardt. Lebensmittel weniger salzig zu machen, ohne dass der Konsument das Produkt als fad empfinde.
Das ist deutlich anders, wenn man diesen Salzgehalt in zu großen Schritten senkt. Bei Brot, Käse oder Wurstwaren würde man das stark merken. Aber natürlich auch bei vorgefertigten Lebensmitteln wie beispielsweise Rüblisalat oder Kartoffelprodukten, wo man dann diesen Salzgehalt eben nicht zu stark in einem Schritt senken darf. Sonst würde der Konsument wahrscheinlich dann wieder nachwürzen, nachsalzen, was dann nicht das Ziel der Übung wäre.
Das sieht auch Michael Beer vom Bundesamt so.
Ganz wichtig ist, wir müssen uns Zeit geben. Andere Länder wie zum Beispiel Finnland zeigen, dass man 20, 25 Jahre Zeit braucht, um Veränderungen zu machen.
Das WHO-Ziel von 5 Gramm liegt für Bier denn auch in weiter Ferne.
Ob wir die 5 Gramm mehr erreichen, das steht wirklich in den Sternen und das ist auch nicht das vordringliche Ziel.
Die Nahrungsmittelproduzenten hingegen sind gewillt, auf lange Frist 5 Gramm zu erreichen. Noch einmal Urs Reinhardt von der Föderation der Nahrungsmittelindustrien.
Das muss realistisch sein, weil man diesen Zusammenhang zwischen starkem Salzkonsum und Krankheiten eben doch immer mehr nachweisen kann. Man sieht auch, dass es bei Frauen und Männern Unterschiede gibt, dass Frauen schon viel näher an diesem Grenzwert sind als Männer. Und vielleicht liegt der Schlüssel auch darin, dass man einzelne Produkte vielleicht auch genderspezifisch anpasst.
Und auch ein unerwünschter Nebeneffekt des reduzierten Salzkonsums ist noch zu bewältigen. Wer weniger Salz zu sich nimmt, führt dem Körper auch weniger des lebenswichtigen Spurenelements Jod zu, das in den meisten Salzen enthalten ist. Der Bund hat den Jodgehalt im Salz deshalb schon einmal erhöht. Nun kündigt Michael Beer vom Bundesamt an:
Wir werden jetzt dann wieder ein Monitoring machen, um zu schauen, wie hat sich das ausgewirkt, braucht es weitere Korrekturen und dementsprechend haben wir dann auch die Daten, um zu reagieren.
Der geringere Salzkonsum könnte also schon bald zu noch jodhaltigerem Salz führen.
Der internationale Druck zeigt Wirkung. Das Parlament im Kosovo sagt Ja zu einem Sondergerichtshof, zu einem Sondertribunal. Dieses soll Gräueltaten ahnden, die Kosovo-Albaner an Serben verübten im Kosovo-Krieg Ende der 1990er Jahre. Es soll um Morde gehen, um Verschleppungen, Vertreibungen, um sexuelle Gewalt und um die Zerstörung von Kirchen und Klöstern. Walter Müller in Belgrad. Es gibt bereits ein Tribunal, das Kriegsverbrechen im früheren Jugoslawien aufarbeitet, das in Den Haag. Das untersucht ja auch Verbrechen im Kosovo. Weshalb braucht es jetzt nochmal ein Tribunal?
Ja, das Ex-Jugoslawien-Tribunal in Den Haag ist eben nur zuständig für Kriegsverbrechen in Ex-Jugoslawien, wie es der Name sagt, und nur bis Ende des Kosovo-Krieges im Sommer 1999. Etliche der mutmaßlichen Kriegsverbrechen, die der ehemalige FDP-Ständerat Dick Marty in seinem Bericht zuhanden des Europarates 2010 aufgelistet hatte, wurden jedoch in Albanien begangen und auch nach Ende des Kosovo-Krieges. Also das neue Sondertribunal urteilt nur über Kriegsverbrechen, die Dick Marty genannt hatte, und nur Verbrechen, die kosovo-albanische UÇK-Kämpfer begangen haben sollen.
Hatte denn das Kosovo überhaupt eine Wahl, ob es ein solches Kriegsverbrechertribunal aufstellt oder nicht?
Nein, eine echte Wahl hatte der Kosovo eigentlich nicht, und das hat die Regierung auch immer wieder betont. Denn das Sondertribunal ist eine Verpflichtung der USA und der EU an den Kosovo. Hätte das Parlament gestern nicht zugestimmt, hätte der UNO-Sicherheitsrat selber ein Sondertribunal geschaffen. Zudem ist die Aburteilung von Kriegsverbrechen auch eine Bedingung der EU, wenn der Kosovo dieser weiterhin beitreten will.
Bei der Abstimmung im Parlament wurde die Zweidrittelsmehrheit gestern nur ganz knapp erreicht. Die gesamte Opposition boykottierte die Abstimmung. Vor dem Gericht gab es Demonstrationen. Die albanischen Kriegsveteranen warfen der Regierung Verrat vor. Wie groß oder wie klein ist die Akzeptanz eines solchen Sondertribunals?
Ja, die wenigsten im Kosovo mögen dieses Sondertribunal. Entschuldigung. Auch die Parlamentarier nicht, die gestern dem Sondertribunal zugestimmt haben. Denn eine Mehrheit im Kosovo geht davon aus, dass Serbien der Täter war und die Kosovo-Albaner die Opfer. Und die Opposition im Parlament argumentierte, der Befreiungskampf sei gerecht gewesen und das Sondertribunal sei eine Fremdeinmischung in die Souveränität des Kosovo. Klar, es stimmt wohl, dass Serbien im Kosovo der Aggressor war. Das soll aber nicht dazu führen, dass im Kosovo die Augen vor den eigenen Kriegsverbrechen geschlossen werden, sagen etliche Befürworter des Tribunals im Kosovo.
Die frühere UNO-Chefanklägerin Carla Del Ponte äußerte sich gegenüber Radio SRF skeptisch, dass das Tribunal den Sitz im Kosovo haben werde. Da der Kosovo bei der Untersuchung zu illegalem Organhandel nie mit dem Haager Tribunal zusammengearbeitet habe.
Ja, Carla Del Ponte weiß, wovon sie spricht. Denn als Chefanklägerin am Jugoslawien-Tribunal hatte sie oft größte Mühe, überhaupt an Zeugen zu kommen. Denn im Kosovo wurden und werden Zeugen oft bedroht oder eben zum Schweigen gebracht. Für eine Verurteilung ist aber auch das neue Sondertribunal auf Zeugen angewiesen. Und somit wird das Sondertribunal seinen offiziellen Sitz in Pristina haben. Das Tribunal wird aber wohl in Den Haag tagen und auch weitere Untersuchungen werden vom Ausland ausgeführt. Zeugen sollen so besser geschützt werden können. Und die internationalen Richter werden gleich mit der Arbeit beginnen können, denn eine Sonderkommission der EU hatte während 3 Jahren die Vorwürfe von Dick Marty untersucht und abgeschlossen. Sobald das Sondertribunal steht, werden wohl gleich die ersten Anklagen veröffentlicht.
Danke für die Einschätzungen, Walter Müller in Belgrad. Die Uhr tickt. Seit 3 Jahren sitzt der Australier Julian Assange in London in der Botschaft von Ecuador fest. Der Gründer von WikiLeaks wird beschuldigt, vor 5 Jahren in Schweden 2 Frauen sexuell belästigt und eine von ihnen vergewaltigt zu haben. Nötigung und sexuelle Belästigung verjähren in Schweden nach 5 Jahren, das heißt konkret nächste und übernächste Woche. Schweden läuft also die Zeit davon. Bruno Kaufmann.
Schweden hätte lange Zeit gehabt, um mit Assange in London zu sprechen. Bis jetzt hat das Schweden nicht gemacht. Der Grund, ein Verhör zu derart schwerwiegenden Vorwürfen könne juristisch sauber nur in Schweden selbst durchgeführt werden. Doch jetzt pressiert's, weil Teile der Anschuldigungen in den kommenden Wochen verjähren. Im Falle einer Verjährung werden diese Beschuldigungen ad acta gelegt. Für Schwedens Justiz geht es nun also um sehr viel. Nicht zuletzt auch um eine Gesichtswahrung. Und deshalb bemüht sich die zuständige schwedische Staatsanwältin seit Monaten darum, nun Assange doch noch in London, wo er sich seit 3 Jahren in der ecuadorianischen Botschaft aufhält, zu befragen. Doch nun stellt sich die Frage, ob auch Ecuador, das mit dem politischen Asyl für den WikiLeaks-Gründer selbst Klarstellung bezogen hat, an einer solchen Lösung Interesse hat. Klar ist, Schweden muss sich nun sputen, denn für eine einvernehmliche Kompromisslösung ist es längst zu spät. Für Assange selber Schwedens Justiz, Großbritanniens Polizei und Ecuadors Diplomatie. Mit der Teilverjährung in der kommenden Woche wird sich der schwierige Knoten um Julian Assange wohl kaum lösen lassen. Dennoch bis zum Jahre 2020 kann Schweden verlangen, Assange wegen der Vergewaltigungsvorwürfen befragen zu wollen. Während die Staatsanwältin daran festhalten dürfte, wird das höchste Gericht Schwedens im Herbst entscheiden, ob dem jahrelangen Seilziehen ein Ende bereitet werden soll.
Australian Football, also eine Art von Rugby, ist eine der großen Sportarten, die Australierinnen und Australier aller Klassen und Herkunft verbinden soll. Die Wirklichkeit sieht aber anders aus. Einer der besten Spieler der Liga hat sich überlegt, seine Sportschuhe an den Nagel zu hängen, weil er im Stadion rassistisch beschimpft und ausgebuht wurde. Adam Goods heißt der Mann und ist Aboriginal, also ein Indigener. Urs Welterlin kennt die ganze Geschichte.
Der Mann ist spitze. Seine Schnelligkeit, seine Technik, seine Kraft. Einfach alles. Adam Goods, zweimal bester Rugby-Spieler des Jahres, ist eine Legende. Oder war, bis er während eines Spiels von einem 13-jährigen Mädchen im Publikum als, Zitat, Affe beschimpft wurde. Später äußerte Goods Mitleid für das Kind, das offenbar nicht wisse, welchen Schmerz es mit seiner rassistischen Äußerung anrichte. Adam Goods ist Aboriginal, ein australischer Ureinwohner, der seinen Stolz offen zeigt. Nach einem Spiel führte er im Stadion kurz einen Speertanz auf. Das ist eine traditionelle Darstellung in seiner Kultur. Danach begann für ihn eine emotionale Hölle. Wenn immer Goods auf das Spielfeld trat, wurde er von den Tribünen beschimpft. «Geh zurück in den Zoo!» und ähnlich tönte es manchmal im Chor. Erst hatte sich Goods noch zu rechtfertigen versucht. Es sei nicht etwas, über das sich die Leute aufregen sollten, meinte er nach dem Tanz. Man könne doch nicht mit Ärger reagieren, nur weil man etwas nicht verstehe. Letzte Woche überlegte sich Goods, ob er sich nicht einfach vom Rugby verabschieden will. Doch über die letzten Tage erhielt er Unterstützung, auch von Prominenten und von jungen Fans. Die malten sich vor ihren Spielen als Zeichen ihrer Sympathie seine Trikotnummer auf die Haut. 37. Jetzt will es Goods nochmal versuchen. Am Samstag wird er wieder im Stadion sein. Das Drama zeigt, dass Sport nicht der soziale Gleichmacher ist in der australischen Gesellschaft, wie viele Politiker gerne behaupten. Die oftmals hasserfüllten Reaktionen von Kommentatoren und Zuschauern beweisen, dass Sport durchsetzt ist von Rassismus, Fremdenangst und vor allem von Doppelmoral. Ein Verhalten, das bei weißen Spielern bestenfalls als exzentrisch beschrieben werde, sei eine Verfehlung, wenn es sich um einen Aboriginal handle, klagen Indigene. Für Aboriginal-Kinder sei es katastrophal, Goods Behandlung miterleben zu müssen. Für viele ist eine Karriere im Rugbystadion der einzige Weg, um einem Leben in Armut und Hoffnungslosigkeit zu entkommen. Goods sei einfach ein aggressiver Spieler. Die Beschimpfungen hätten nichts mit Rassismus zu tun, sagen viele Rugby-Fans. Jeder Spieler werde schließlich mal ausgebuht. Es ist bezeichnend, dass fast nur Weiße so sprechen. Mehrfach wurde Goods aufgefordert, sich für den Tanz zu entschuldigen. Prominente Aborigines erzählten, sie oder ihre Angehörigen seien auf dem Sportplatz ähnlich behandelt worden. Für den Sozialkommentator und Universitätsprofessor Walid Ali geht es bei der Affäre nicht einfach um Rassismus. Australien sei generell eine tolerante Gesellschaft. Bis zu dem Punkt, an dem Minderheiten zeigten, dass sie nicht wüssten, wo ihr Platz sei, so Ali im Sender ABC.
The minute someone in a minority position acts as though they're not a mere supplicant, and we say, no, you got to get back in your box here.
Sobald sich Minderheiten nicht benehmen wie einfache Bittsteller, sagten Australierinnen und Australier, du musst zurück in deine Ecke. Adam Goods treibe die Emotionen deswegen hoch, weil er sich als Aboriginal nicht mehr in die Ecke drängen lasse.
Urs Welterlin. Gleich eins, wir wechseln in die hellen Räume des Architekturbüros von Herzog und Dümmeron. Da wird auch einiges selbst gemacht in Beton und Stahl. Vor der Rendezvous-Sommer-Gesprächsserie im ersten und vierten Programm zuerst aber noch zu Fabian Schlurp und den Schlagzeilen des Mittags.
Am Flughafen Zürich hat der Zoll eine Rekordmenge geschmuggeltes Elfenbein sichergestellt, insgesamt 262 Kilogramm. Drei Chinesen hätten die 8 Koffer in Tansania aufgegeben, mit Ziel Peking. Die Lohnschere zwischen höchsten und tiefsten Einkommen ist in der Schweiz kleiner geworden. Das zeigt ein Vergleich des BAG Basel zwischen 2007 und 2012. Bei Andea im Kanton Graubünden ist ein Rekrut mit einem Motorrad tödlich verunfallt. Die Militärjustiz untersucht nun den Fall. Genaueres sei noch nicht bekannt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.